Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 597. Mein Name ist René, außerdem heute mal wieder mit dabei Herr Basti.
Gute und Grüße.
Ja, die anderen schaffen es zeitlich leider nicht. Das war diese Woche wieder ein bisschen schwierig. Und wie ihr vielleicht auch feststellt, liebe Hörerinnen und Hörer, ist der Termin wieder auf einen Donnerstag gefallen. Wir hatten euch ja letzte Woche auch um Kommentare gebeten, was denn so, wie das denn so euch in den Kalender passt. Da wäre es schön, wenn da vielleicht der ein oder andere die Gelegenheit noch nutzt, ob wir vielleicht wirklich dauerhaft irgendwie auf den Donnerstag gehen. Ich muss sagen, mir passt das gerade irgendwie ganz gut in die Wochen, aber das kann jetzt auch einfach an dieser Vorweihnachtszeit liegen. Genau. Bevor wir gleich über die Eintracht reden, wie immer natürlich der Hinweis an euch da draußen, dass ihr nicht nur Kommentare schreiben dürft, sondern dass ihr uns auch gerne hier unterstützen dürft. Den Weg dahin kennt ihr ja, eintracht-podcast.de, da auf der Supportseite einfach mal nachgucken und vielleicht findet ja der ein oder andere jetzt am Wochenende, wenn hier Nikolaus ist, irgendwie ein Heiermann, hat man früher gesagt, unterm Kopfkissen und vielleicht mögt ihr uns davon was abgeben. Wir sagen auf jeden Fall jetzt schon mal ganz artig Danke dafür. So, und jetzt lass uns über die Eintracht reden. Und auch wenn die Woche schon sehr fortgeschritten ist, bevor wir uns gleich mit den kommenden Aufgaben beschäftigen, lieber Basti, müssen wir ja auch erstmal auf dieses Spiel da vom vergangenen Wochenende gucken. Und mich würde erstmal interessieren, als du am Sonntag, die Aufstellung gesehen hast und gesehen hast, dass wir ohne Stürmer spielen und dass ein gewisser Stürmer noch nicht mal irgendwie im Kader ist. Was war so dein erster Gedanke?
Als Wahi nicht im Kader war?
Ja.
Da habe ich gedacht, okay, das war's jetzt. Also erstmal hat man so ein bisschen Leuten geschrieben, die zu Hause sitzen, die eventuell irgendwie schon was gehört haben oder mal so in WhatsApp-Gruppen rumgefragt, so, ist er verletzt? Es war trotzdem dann so diese naive erste Hoffnung fast schon, zu sagen, okay, vielleicht ist er erkältet, vielleicht hat er sich was gezerrt. Weil man schon wusste, wenn das nicht der Fall ist, dann wird die Wahrscheinlichkeit gegen Null streben, dass Wahi und Eintracht Frankfurt noch eine Erfolgsgeschichte wird. Und ich habe ja ziemlich lange irgendwie dran festgehalten, an dem Glauben, dass das nicht vielleicht doch irgendwie, man weiß ja, wie es im Fußball ist, wie schnell das gehen kann, schießt mal hier ein Tor, schießt mal da ein Tor und dann sind plötzlich alle Zweifel, die sich über die Monate und fast jetzt ein Jahr aufgestaut haben, vergessen. Da war ich lange optimistisch und ja, habe auch gegen den Shitstorm, den er ja schon die ganze Zeit bekommt, irgendwie so ein bisschen angekämpft. Aber da musste ich sagen, okay, als dann rauskam, dass der nicht verletzt ist und dass der in der Situation, in der Johnny Burkhardt verletzt ist, es nicht in den Kader schafft und stattdessen in Gang kam, da konntest du schon wissen, okay, die Nummer ist gegessen. Gleichzeitig fand ich es dumm, muss ich weiterhin sagen, unabhängig davon, was der da jetzt gemacht haben soll, weil das natürlich auch das Zeichen nach außen sendet für potenzielle Abnehmer, die man jetzt wahrscheinlich händeringend im Winter sucht, dass da Bedarf an einer Abgabe ist und das hätte man kaschieren können, indem man ihn einfach in den Kader getan hätte. Musste ihn ja nicht einwechseln. Aber die Dramatik, die das hatte, dadurch ist das Erste, was du hier erwähnst, dadurch ist da natürlich jetzt noch mehr die Lupe drauf und ich glaube, er wurde auch heute wieder gefragt, was mit Wahi ist und hat gesagt, er konnte keine Angaben machen, ob er es in den Kader packt. Also Topmüller wirkt so ein bisschen genervt und Krösche sieht wahrscheinlich seine Euros dahin schwimmen, die er eventuell noch reinholen wollte. Und es steuert alles darauf hin. Es muss auch ich mittlerweile zugeben, dass das ein sehr, 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 sehr teures Missverständnis werden wird.
Ich meine, gut, sowas hast du natürlich immer mal irgendwie drin, ne? Nur weil du einen Spieler kaufst, der woanders gut funktioniert hat, muss das ja nicht immer zwangsläufig heißen, dass das bei dir auch funktionieren, also bei uns im Verein auch funktionieren muss. Da muss man schon noch dazu sagen, dass wir da in den letzten Jahren sehr viel Glück hatten mit den Spielern, die wir da verpflichtet haben, dass die alle relativ gut und relativ schnell funktioniert haben. Aber gab ja auch einen Grund, warum Magath früher 30 Spieler gekauft hat, einfach um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens irgendwie 5 gute dabei sind. Irgendwann musste das Thema ja mal irgendwie so ein bisschen brechen. Ich fand auch die Aussage von Topmüller in der Pressekonferenz nach dem Wolfsburg-Spiel, als er auf das Thema Wahi angesprochen wurde, außergewöhnlich deutlich und so diese Botschaft zwischen den Zeilen war ja auch relativ klar, so in der Richtung so, naja, wenn er im Training den Arsch nicht hochkriegt, dann hat er auch diesen Startplatz oder generell den Kaderplatz nicht verdient. Ich glaube schon, dass das einfach so eine sehr, sehr deutliche Aussage war und dass selbst wenn der jetzt irgendwie im Training da was machen würde, das glaube ich nicht wirklich einfach werden wird. Und dann stelle ich mir natürlich als nächstes die Frage, kann man sich das als Trainer und als Mannschaft in der jetzigen Situation überhaupt leisten?
Was genau?
Naja, du hast jetzt ohne einen richtigen Stürmer irgendwie gespielt. Du hast den Spieler, auf den die meiste Hoffnung irgendwie gelegt wurde, zumindest am Anfang der Saison, nicht im Kader, nicht in der Mannschaft. Du musst es ja auch irgendwie nach außen verkaufen. Also meinst du dieses nach dem Motto, der Spieler passt nicht, der Spieler performt nicht, wir müssen alternative Lösungen finden und die heißt, wir stellen einen Knauf in den Sturm, dass das trägt, dass das akzeptiert wird?
Ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen. Also diese Wahi-Geschichte, ich glaube schon, dass Dino Topmöller da auch Unterstützer hat, in Anführungszeichen. Weil es ist ja auch nicht so, dass Dino Topmöller Wahi nicht viele Chancen gegeben hätte. Und man muss ja einfach sagen, der hat immer noch kein Tor geschossen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass er das Spiel bereichert an gewissen Stellen, sondern du merkst ihm die Verunsicherung an, du merkst ihm die fehlende Einbindung an und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass er da Unterstützer findet. Ich bin keiner trotzdem von dieser Maßnahme, also die ist mir zu symbolisch, so pack ihn einfach in den Kader, wechsel ihn nicht ein. Dann hast du so ein bisschen deine Ruhe und machst den Marktwert auch nicht kaputt. Und was ich auch weiterhin sage bei Wahi, ich hätte den gerne mal über ein, zwei Spiele in einem Zweiersturm gesehen. Weil diese Einzelposition da vorne, die ist, glaube ich, für einen Spieler seiner Statur jetzt nicht unfassbar ideal. Gerade nicht, wenn du irgendwie sowieso nicht in den Flow kommst. Das heißt, ich hätte den gerne mal neben Johnny Burkhardt einfach gesehen, wo er einfach so ein bisschen im Schatten von Johnny Burkhardt sich mal vielleicht ausprobieren kann. Ich glaube, dass er auch ein Stürmer ist, der eher ein Zweierstürmer ist. Aber gut, das ist jetzt auch alles konjunktiv und das ist auch jetzt wahrscheinlich alles nichts mehr, womit wir uns beschäftigen müssen. Ich verstehe es nicht, muss ich sagen, beziehungsweise wenn ich es verstehen würde, würde ich den nächsten Schritt, dass er dann nicht wenigstens Batshuayi spielen lässt oder von mir aus in Gang kam, den verstehe ich überhaupt nicht. Also diese Ängstlichkeit, die diese Aufstellung ja auch zeigt, also wenn du ohne Stürmer zu Hause gegen ein abstiegsgefährdetes Wolfsburg spielst, das Zeichen, das geht nicht, es tut mir leid. Und ich probiere mich auch wirklich manchmal ins Verderben zu differenzieren und oder zu relativieren und zu überlegen und zu gucken und dies und das. Aber hier muss ich ganz eindeutig sagen, nee, Digga. Egal wie der Fitnesszustand ist oder sonst irgendwas, wenn du den Kader nimmst, dann scheinst du den zuzutrauen, zu spielen zu können, dann mach das, solange es halt geht. Mhm. Weil dann hast du einen Mittelstürmer, du hast die ganze Zeit mit einem Mittelstürmer gespielt, warum änderst du denn dein System und bringst Ansgar Knauf in diese blöde Möglichkeit oder in diese blöde Situation, gegen zwei Innenverteidiger spielen zu müssen, mit den technisch beschränkten Mitteln, die er auch hat. Das ist kein Spieler, der dir Bälle festmacht, weil er die stoppt und dann weiter sauber weiterleitet und so weiter. Nee, das ist Ansgar Knauf, der hat Speed, der hat Einstellung, der hat Power. Das ist einer der geilsten Spieler, die wir haben. Den dann da ins Zentrum zu stellen, es tut mir leid, ich fasse das auch an einem Donnerstag immer noch nicht, dass das passiert ist.
Nein, du hörst.
Und ja, wie gesagt, das verstehe ich nicht. Da will ich auch jetzt irgendwie gar nicht so ein bisschen dahin relativieren, zu sagen, ja, aber die Überlegung, nee. Ganz ehrlich, das sind schnelle Spieler, das ist Bahoya, das ist Knauf, dafür brauchst du ein bisschen Platz hinter der Abwehrkette. Es war klar, dass Wolfsburg die den nicht gibt. Und dann sieht das Spiel halt aus, wie es aussieht. Hm. Und die erste Halbzeit sah ja nicht mal schlecht aus. Weißt du, was ich meine? Das ist ja das Ärgerliche. Die erste Halbzeit war eigentlich so, dass du dachtest, okay, die Eintracht will zeigen, wer hier Herr im Haus ist. Da haben auch viele Dinge gut geklappt. Es war auch die eine oder andere Chance da. Aber du hast schon gesehen, die letzte Durchschlagskraft fehlt.
Ja.
Und die hat nur gefehlt, weil kein Stürmer da war. Und so ein bisschen bin ich auch müde, was das Thema betrifft. So dieses Stürmer. Ja, so, keine Ahnung. Ich bin der Letzte, siehe Wahi oder siehe irgendwelche anderen Sachen, der sich nicht von irgendwelchen Gegenteilen überzeugen lässt. Aber da bleibe ich hartnäckig. Stürmer tun im Spiel gut und die Eintracht hat in den letzten Jahren, gerade was die Körperlichkeit und den Stürmertypus betrifft, sehr wenig Mittelstürmer gehabt. Und keine Ahnung, du hast jetzt auch nur einen, der ist jetzt verletzt, den anderen willst du scheinbar nicht, dann hast du einen, der kommt aus der unfassbarsten Verletzung ever. Die spielen in der Champions League Saison, das ist alles andere als ideal und dann finde ich das mit dieser Y-Geschichte, diese Symbolik, die es hatte, das hat dem Ganzen nochmal so die Krone aufgesetzt, dass du dachtest, oh Mann, Alter, das sind alles vermeidbare Sachen. Nimm Wahin Kader, mach Batshuayi von Anfang an, dann gewinnst du das Ding 1-0 und kein Mensch redet über die Scheiße, über die wir gerade reden.
Ja. Ja, wahrscheinlich. Also es war auf jeden Fall ein auch mit ein taktischer Fehler. Jetzt können wir das natürlich nur so ein Stück weit deuten anhand der Äußerungen, die man jetzt irgendwie hat und vielleicht von den Trainingseindrücken, die man irgendwie bekommen hat. Aber irgendwas muss ja da schon auch vorgefallen sein, dass man das so macht. Ich glaube, Topmöller ist jetzt auch schon clever genug zu wissen, dass er diese Unruhe von draußen jetzt auch nicht zusätzlich da reinbringen will, indem er halt eben so aufstellt, wie er aufgestellt hat. Also der macht das ja auch nicht, um die Leute zu ärgern. Dessen Auftrag ist ja auch irgendwie, die Spiele zu gewinnen und die Punkte da einzufahren. Und er weiß ja auch, dass die kommenden Aufgaben, ne, wir werden jetzt gleich noch über Leipzig sprechen und so weiter, die werden ja jetzt auch nicht einfacher. Also Wolfsburg war jetzt, wenn man mal so auf das Restprogramm guckt, die letzten 5 Spiele, war das schon eher auch eins der Dinger, wo du die volle Punktzahl mitnehmen musst und auch mitnehmen kannst. Also es war jetzt kein unfassbar schwieriger Gegner. Ja.
Das ist halt genau das. So, es ist am Ende eine Aufstellung, die absolut okay ist, aber die ist okay, wenn du jetzt in Leipzig spielst, die ist okay, wenn du, weiß ich nicht, in Barcelona spielst, die ist sogar von mir aus okay, wenn du in Hamburg spielst, wenn es ein Auswärtsspiel ist. So, meine Güte, dann sagst du, ich vertraue Batshuayi nicht, der ist die Schnelligkeit, Auswärtsspiel, bisschen Tempo, bisschen dies, die Heimmannschaft will irgendwas machen, alles gut. Aber nicht gegen ein biederes Wolfsburg zu Hause. Und ich bleibe dabei, das war ein krasser Fehler, den er da gemacht hat und dementsprechend ist jetzt halt auch so eine doppelte Unruhe drin. Die ist sowieso drin die letzten Wochen, weil das immer wieder auf und ab geht und du kannst diese Mannschaft nicht greifen. Dann fressen die unfassbar viele Tore. Dann kassieren die gar keine Tore, machen aber auch keine oder tun sie unglaublich schwer, wie beim 1-0 gegen Mainz. Du fährst nach Heidenheim mit 5er-Kette. Das ist auch sowas, was ich kaum akzeptieren kann. So zu denken, ja, du spielst in Heidenheim und die waren zu dem Zeitpunkt wirklich klinisch tot. Und fährst dahin und machst Doan als Rechtsverteidiger die nächste Baustelle. Dann wechselst du im Spiel Götze aus und bringst Collins. Du bringst durch diese Wechsel oft auch Unruhe. Also es ist wirklich so, dass Dino Topmöller aktuell an gewissen Stellen, und ich bin weit davon entfernt zu sagen, an allen Stellen, so wie manche das machen, aber an gewissen Stellen hat er aktuell schon kein glückliches Händchen. So was diesen Flow betrifft. Also vielleicht ist auch viel Pech dabei, es kann sein. Weil am Ende, wenn Götzes Chance reingeht und du führst gegen Wolfsburg in der Halbzeit 1-0 und das Spiel geht ganz normal gewonnen, dann hat Dino Topmöller halt auch alles richtig gemacht, ne?
Ja, klar.
Weil das ist ein dummer Abwehrfehler, dann steht es 0-1, du machst irgendwann noch den Ausgleich. Es ist jetzt auch nicht so, als wenn es unmöglich gewesen wäre, dass die Eintracht das Spiel gewinnt. Also es kann immer alles passieren, auch im Fußball. Selbst in Heidenheim kannst du das Spiel noch gewinnen, wenn Skiri nicht an die Latte köpft. Aber ja, hätte. Also kann sich auch nichts von kaufen und trotzdem hat der Mann an gewissen Stellen zu zögerlich reagiert. Und ich habe es bei Fußball 2000, glaube ich, damit umschrieben, das passt auch nicht zu dieser Stadt. Und die Diskussion ist so alt, wie Dino Topmöller hier Trainer ist. Es war zwischenzeitlich mal so, dass du das Gefühl hattest, der hat so ein bisschen Aura bekommen. Hat er auch immer noch, ist immer noch wirklich, bin weit davon entfernt, irgendwie ihn in Frage zu stellen. Aber trotzdem kann man ja auch in gewissen Sequenzen Sachen kritisieren.
Ja, dieses Argument, er passt nicht zu der Stadt, da weiß ich immer nicht, was ich davon halten soll, sage ich dir ganz ehrlich.
Nee. Nochmal, bevor wir da jetzt, bevor es heißt, ich hätte das gesagt, das meine ich nicht. Ich meinte, die Art und Weise, diese Ängstlichkeit, die er manchmal hat, das passt nicht. Nicht er selber.
Okay.
Sondern ich meine, diese Ängstlichkeit ohne Stürmer gegen Wolfsburg, Fünferkette gegen Heidenheim, defensive PKs vor und nach dem Spiel, das ist das, was ich meine. Ich meine nicht den Gesamttrainer Dino Topmöller.
Okay. Das war schon mal gut für die Einordnung. Vielen Dank. Ja, aber auch dennoch, wie du richtig sagst, es hängt ja dann auch an Nuancen. Wenn er mit der Variante irgendwie durchgeht und die Punkte irgendwie holt, dann kann es am Ende des Tages ja auch keiner kritisieren. Weil er wird ja auch nicht, also am Ende wird er immer dran gemessen, was ist die Tabellenplatzierung und wie viele Punkte werden geholt und dann kann er irgendwie noch so bieder, noch so ängstlich irgendwie sein, was Aufstellungen, Wechsel, whatever angeht. Wenn am Ende des Tages die richtigen Punkte auf dem Zettel stehen, ist es egal, daran wird er gemessen. Oder mach es mir da zu einfach?
Ja, ich überlege gerade. Da muss ich drüber nachdenken, weil das Erste, was mir eingefallen ist bei deinen Ausführungen, ist das Mainz-Spiel.
Ja.
Da ist es aufgegangen. Da gewinnt die Eintracht einfach 1-0.
Ja.
Aber da bin ich trotzdem nach Hause gegangen und habe gedacht, ach du lieber Himmel. Also das Mainz-Spiel würde ich auch gar nicht irgendwie zu positiven Erlebnissen aus der Hinrunde zählen, sondern eher die erste Halbzeit, die mit einem gemessenen Torschuss da in die Geschichte eingegangen ist, das war schon wahnsinnig. Und das war wieder ein bisschen Dino Topmöller Season 1. Hm. Und das habe ich auch irgendwie wahrgenommen. Also es war jetzt nicht so, dass ich rausgegangen bin und ich glaube, Phil und Stefan Reich haben es bei Fußball 2000 auch positiver bewertet als ich, die gesagt haben, ganz ehrlich, scheiß drauf, Mund abputzen, Arbeitssieg, genau diese Spiele musst du gewinnen und da muss ich sagen, das ist auch ein guter Punkt. Aber ich persönlich habe es nicht so empfunden bei meinem Spiel, dass mich irgendwie erfreut hätte, so von wegen geil, Mund abputzen, weitergeht, sondern das war eher so, dass ich dachte, Leute, das ist da, guck mal, angeschlagenes Heidenheim, die waren wirklich ciao, angeschlagenes Wolfsburg, Mainz 05, wo steht Mainz 05 gerade? Weißt du, was ich meine? Hm. So, du hast einen 8 Punkte Wolfsburg, du hast einen 6 Punkte Mainz und du hast, was weiß ich, wie viele Punkte damals Heidenheim hatte und gegen die tust du dich, gegen alle drei tust du dich so schwer. Das ist wirklich ärgerlich, weil man eigentlich dachte, es hätte eine Wichsspiele-Entwicklung stattgefunden. Dass du halt dich dann nicht mehr so abmühst. Und ich finde trotzdem, dass gerade für solche Spiele du einen anderen Vibe brauchst. Und auch nach dem Spiel. Ich kann es nicht mehr hören. Wenn mir dann erzählt wird, ja, Wolfsburg macht es in Offensive gut. Die und die verteidigen das gut. Und Mainz ist auch unbequem. Bruder, Mainz ist die Saison alles. Aber nicht unbequem. Sondern die sind am Arsch. So, die hängen da ganz fett unten drin. Ja. Erzähl mir doch nicht, dass die unbequem sind. Das kannst du mir erzählen, wenn du nach Neapel fährst und dann 0-0 holst und sagst, Alter, das war eine harte Nuss. Digga, da gebe ich dir alle Nüsse da drauf, dass das eine harte Nuss ist, ja. Aber es ist keine harte Nuss, zu Hause gegen Mainz spielen zu müssen, sondern Mainz stand hier unter Druck. Die haben das hier locker irgendwie wegverteidigt bekommen. In der ersten Halbzeit zumindest. Erzähl mir doch nicht so eine Scheiße. Also das ist wirklich genau das Gleiche, was in der ersten Saison bei diesen 4 Auftaktspielen der Hin- und Rückrunde war. Das waren, glaube ich, weiß es nicht mehr auswendig, aber Bochum, Köln,
das waren Darmstadt relativ einfache waren Gegner, glaube ich, ja. Ich glaube, Darmstadt
das waren einfach dabei. 4 Spiele, die du gewinnen musst. Und die hatten dann auch zu dem Zeitpunkt, als du in der Rückrunde wieder gegen sie gespielt hast, immer noch wenige Punkte. Und ich glaube, 2 davon sind auch abgestiegen. So, und da wurde dann erzählt, ja, ich mir so, nee. So, du siehst doch, wie wichtig diese Spiele sind. So, wie siehst doch, wie Mainz, Union, Freiburg sich in den letzten Jahren Richtung Europa gemogelt haben, wegen solchen Spielen. Und da verstehe ich nicht, dass man da so eine devote Haltung auch hat. Sondern ich will teilweise einen haben, der weiß, weißt du was, wir spielen jetzt gegen Wolfsburg, die sind schlecht drauf, das werden wir die direkt spüren lassen. Und ich spiele mit Batshuayi und Wahi im Sturm und noch Götze dahinter und noch 2 außen und go. So, ich glaube, dann ist auch niemand sauer, wenn du das Spiel irgendwie nur 3-2 gewinnst, weil es halt ein bisschen offener war. Aber keine Ahnung, vielleicht sind da auch Überlegungen drin, dass das Gegentorzeug reduziert werden soll und so weiter. Und am Ende haben die auch immer noch 1000-mal mehr Ahnung vom Fußball als wir. Aber trotzdem glaube ich, dass man gewisse Stellen und gewisse Dinge trotzdem anmerken kann.
Ja. Es war übrigens Darmstadt, Mainz, Köln, Bochum, Freiburg. Das waren die ersten 5.
Ja, nimm mal Freiburg weg und lies es nochmal vor.
Darmstadt, Mainz, Köln, Bochum.
Dankeschön. Und wer ist in dem Jahr abgestiegen?
Also ich habe jetzt auf den Spielplan geguckt, ich hatte Tabelle nicht hier.
Bochum und Darmstadt.
Ja, also gut, stimmt.
So, und da erzähl mir doch keine Scheiße, Alter, dass das harte Nüsse sind. So, das ist halt dieses, ich verstehe auch nicht, dass der tut so.
Der Köln ist in der Saison auch abgestiegen.
Na ja. 3.
3.
Alle 3.
Ja, Mainz ja, halt nicht, aber ne, 3 von 4. Ja.
Ja, Leute, da brauchst du, erzähl mir doch keinen Müll. Dann so der tut doch so, als wären das irgendwelche Mystery Opponents, die gezogen werden und von denen wir gar nichts wissen und der uns am Ende erzählen kann, ja, das waren harte Gegner. Als wenn ich keinerlei Informationszugang hätte zu den anderen Spielen, die so beschreiten. Und Heidenheim hat, glaube ich, nach unserem heroischen Spiel 6 Dinger gegen Leverkusen gefressen.
Ja.
Ja, also Entschuldigung, da spielt ein Stürmer,
aber du kannst,
der ist bei denen seit der 6. Liga. Schöppner oder wie der heißt, keine Ahnung. Ja,
du kannst also sicher sein, das war für
das
Leverkusen
doch
ein unbequemes Spiel.
Ja, Leute, nee. So, und keine Ahnung, Mainz hat, glaube ich, nach unserem Spiel, also die haben jetzt 4 Dinger in Freiburg gefressen.
Das muss er erst mal schaffen.
Unfassbar unbequem kann das alles nicht sein für den Kader, der da auch ist. Und das ist, glaube ich, bei der Bewertung der Eintracht was Neues. Das ist auch für uns neu, dass da der 5-teuerste Kader steht von dem Gehalt. Und da hast du natürlich andere Ansprüche als an den Kader, der jetzt, keine Ahnung, jetzt nicht mehr so weit weg von Mainz ist. Das war ja vor ein paar Jahren noch so. Da waren wir jetzt ja noch nicht so weit. Aber jetzt hast du schon das Gefühl, trotz Verletzten solltest du dir zutrauen, Mainz 05 zu Hause souverän zu besiegen. Unabhängig davon, ob du Europa League spielst, weil die auch europäisch gespielt haben. Also da muss man schon mal irgendwie in die Analyse gehen, warum das so ist. Und da bin ich gespannt. Ich glaube auch, dass die nächsten Wochen uns da vielleicht ein bisschen Aufschluss geben werden. Gerade das Spiel gegen Augsburg. So, scheiß mal auf Leipzig und Barcelona. Weil das sind die Spieler, Digga, da kann der mir ein Kilo Nüsse auf die Pressekonferenz mitbringen und alle Nüsse zeigen, wie hart die sind. Da sage ich ja, Barcelona und in Leipzig ist wirklich hart. Aber babbel mich nicht voll, weil du gerade 2-2 gegen Augsburg gespielt hast.
Ja, ich kann alles, was du sagst, komplett nachvollziehen. Ich glaube aber trotzdem auch, dass man diese Analyse schon irgendwie gemacht hat und dass es mit Sicherheit an verschiedenen Faktoren liegt, die man einfach gerade auch nicht abstellen kann.
Kann sein.
Und ich kann jetzt auch den Trainer, klar ist es dann blöd, wenn er dann auf der Pressekonferenz da sitzt und sagt von wegen irgendwie der Gegner war unbequem oder in der Pressekonferenz vor dem Spiel irgendwie sagt so nach dem Motto, ah, der Gegner, da müssen wir irgendwie aufpassen und die haben auch gute Leute und so weiter und so fort. Am Ende des Tages, ja, nervt mich das vielleicht, manchmal mehr, manchmal weniger. Wenn am Ende dann die Punkte da stehen, kann ich ihn halt trotzdem auch wieder nur daran bewerten, weil klar, gehört Pressekonferenz geben und so weiter, ist Bestandteil des Jobs, aber am Ende des Tages müssen die Spiele gewonnen werden. Dann kann er auf der Pressekonferenz dann am Ende des Tages wegen mir auch erzählen, was er will.
Da hast du einen guten Punkt, ja. Am Ende ist das so.
Ja.
Das kann auch passieren, das ist ja genau das. Also ja, man muss auch aufpassen, dass man es nicht übertreibt. So, deswegen habe ich gesagt, bei mir steht er überhaupt nicht in Frage, weil wenn der jetzt, keine Ahnung, noch 4 bis 6 Punkte aus den nächsten Spielen und dann stehen wir gut da. Und dann hat er auch wieder Widrigkeiten hinter sich gehabt. Das gehört ja irgendwie, das zieht sich auch durch die Topmüllers Eintracht-Story. Der hat ja auch immer mit Widrigkeiten zu kämpfen. Letzte Saison waren es vielleicht nicht die Verletzten, aber die Verkäufe. Jetzt sind es die Verletzten plus Fehlkäufe und auch mangelnde Alternativen an gewissen Stellen. Also von daher, es gibt auch gute Gründe, die man anführen kann für ihn. Es ist seine erste Champions-League-Saison. Es ist noch ein junger Trainer weiterhin und so weiter. Also es ist wirklich, ich bin auch weit, weit weg davon, ihn in Frage zu stellen. Ich störe mich tatsächlich nur an den Dingen, die ich gesagt habe. Und das ist so ein gewisses Selbstvertrauen, was der Trainer halt ausstrahlen muss. Durch Aufstellung, durch Kommunikation. Weil das, finde ich, findet man nicht immer auf dem Platz wieder. Aber am Ende hast du recht. Ich bin der Letzte, der sauer unter Weihnachtsbaum sitzt, wenn wir jetzt noch 4 bis 6 Punkte holen.
Ja, ich glaube, also ne, 2 Punkte dazu noch. Das eine hast du gesagt, das ist halt nach wie vor ein junger Trainer und ne, wir erwarten halt aber trotzdem, dass er dann ein gewisses Auftreten hat. Da muss man dann halt auch wieder bedenken, du kannst halt auch einen Trainer, der dieses Maß an Erfahrung hat, nicht mit einem Trainer vergleichen, der schon irgendwie 20 Jahre in den Top-Ligen Clubs geleitet hat, der schon irgendwie, weiß ich nicht, die 3., 4., 5. Internationale Pokalsaison auch mitgemacht hat. Also da ist halt auch nochmal immer irgendwie ein Unterschied drin. Und 2. Punkt, wir dürfen halt auch nicht vergessen, und das hattest du ja auch gerade eben gesagt, wir spielen Champions League, wir haben aber halt auch keinen Champions League Kader, was wir am Anfang der Saison auch gesagt haben. Wir finden das gut, dass man da jetzt nicht über die Maßen irgendwie reingeht und sich dann irgendwie für Jahre da irgendwie verpflichtet, verschuldet, whatever. Und wir haben auch immer gesagt, es sind nach wie vor sehr viele junge Spieler in dem Kader, die auch irgendwann mal diese Down-Phasen haben. Blöd ist halt, wenn diese Down-Phasen bei verschiedenen Spielern dann halt auch wieder gleichzeitig passieren. Also auch das sind so Faktoren, das weißt du, dass das kommt. Du versuchst immer irgendwie zu hoffen, dass nicht alles auf Mal kommt, aber so komplett irgendwie verhindern kannst du auch das nicht.
Am Ende ist es so. Und am Ende gibt es ja auch trotzdem noch genug positive Stories. So, du hast die Entwicklung von Nene Brown.
Ja.
Du hast Doan, Burkhardt, die Usun ziemlich schnell reinkamen. Also es ist wirklich halt auch viel, wo du dich dran, ich hätte jetzt fast gesagt, aufgeilen kannst, aber ja.
Ja, es ist zumindest so, ist ja viel, an dem da du dich halt irgendwie freuen kannst, ne?
Genau, und deswegen, das macht die Situation ja so merkwürdig, dass du das Gefühl hast, ey, vielleicht ist das auch Quelle des Frustes, dass du weißt, das braucht eigentlich nicht viel.
Ja.
Also es ist nichts Elementares, wo du sagst, ach du liebe Zeit, hier muss aber komplett einmal durchgekehrt werden, sondern das ist eher so ein Digga, räum doch einfach nur den Teller weg, dann ist alles gut.
Ja, ich glaube schon, dass du nicht nur den Teller wegräumen, sondern vielleicht auch noch die Gläser in die Spülmaschine und mal über den Tisch wischen solltest. Also da ist schon noch ein bisschen mehr zu tun und ich glaube, Markus Krösche ist da jetzt auch schon fleißig dabei, den Reinigungsplan für die Winterpause da aufzustellen. Also da musst du schon nochmal in die eine oder andere Ecke mit dem Wischmopp ran.
Ja, aber es ist trotzdem nicht so, dass du sagen kannst, das Zimmer ist nicht nutzbar.
Nee,
so,
also du musst die Hütte jetzt entkernen, nicht abreißen und irgendwie komplett neu aufbauen. Also das schon.
Das meinte ich. Ja. Also ich glaube, dass trotzdem, du hast schon recht, das ist nicht nur ein Handgriff, aber mit vielen geschickten Handgriffen kannst du diese Nummer komplett wieder auf Glanz bringen. Das ist trotzdem noch drin, weil ich glaube nicht, dass man in Champions League aus in irgendeiner Art und Weise irgendjemandem vorwerfen kann, weil du hast es gesagt, man hat im Sommer dann halt defensiv reagiert, hat den Stürmer und den Sechser nicht geholt. Da ist man dann halt nicht ins finanzielle Risiko gegangen. Das finde ich auch weiterhin richtig, dass du so eine Auslosung im DFB-Pokal und in der Champions League bekommst, dafür kannst du auch nichts. So, aber was sollen wir erwarten? So, das kann ja nicht sein, dass die andere gegen Bergamo verliert. Jo, Leute, das kann aber passieren. So.
Ja.
Das kann locker passieren. Du kannst auch 5 Stück bei Atletico fressen. So, das ist, im Endeffekt ist das schon in Ordnung, wenn das so passiert. Trotzdem musst du halt aufpassen, dass die Stimmung nicht zu negativ wird. Auch durch die Art und Weise, wie du spielst.
Ja, da würde mich das jetzt mal interessieren. Du hast gerade eben gesagt, ne, jetzt die nächsten beiden Gegner, Leipzig und Barcelona, da kann er dir auf der Pressekonferenz alle Nüsse dieser Welt hinlegen. Jetzt mal angenommen, du kriegst bei beiden Spielen auch wieder irgendwie, weiß ich nicht, 3 und 4 Tore. Und eigentlich müssten wir uns alle realistisch in die Augen gucken und sagen, naja, das sind jetzt auch Gegner, da musst du nicht gewinnen, da kannst du auch wirklich einfach mal verlieren, da kannst du wahrscheinlich sogar hoch verlieren. Ich befürchte, das gibt der Stimmung nochmal so einen zusätzlichen Drall. Oder bin ich ja jetzt auch schon wieder zu präventiv pessimistisch unterwegs?
Das ist halt die große Frage, ne? Weil eigentlich hast du recht, die Frage ist halt, ist das nicht dann irgendwann in Summe zu viel? Also so, dass du das Gefühl hast, okay, man hat da jetzt auch schon so eine gewisse Paranoia, weil du hast recht, natürlich kannst du auch in Leipzig 4 Stück kassieren, ohne dass du dich komplett als Verein in Frage stellen musst, und natürlich kannst du auch in Barcelona hoch verlieren. Aber ich habe das Gefühl, dass er so ein bisschen einfach die Tools, die er hat und die er auch bewiesen hat, die soll er jetzt nur mal an den richtigen Stellen einsetzen. Dann spiel halt in Leipzig und in Barcelona so, wie du zu Hause gegen Mainz gespielt hast oder mit Fünferkette wie in Heidenheim. Und dafür aber gegen Augsburg zu Hause wieder, come on. Also passt das einfach gut an. Und dann kannst du tatsächlich bis zum Winter noch einigermaßen deine Ruhe haben. Weil ich glaube nicht, dass du jetzt unfassbar Unruhe hast, wenn du Leipzig und Barcelona auch verlierst. Ich glaube, das wichtigste Spiel, was wir jetzt noch haben, ist das Augsburg-Spiel. Und in Hamburg solltest du auch nicht verlieren. Ich glaube dann, wenn, sagen wir mal, du gewinnst beide. Du gewinnst gegen Augsburg und in Hamburg. Das ist jetzt, ganz ehrlich, auch mit dem Kader, bei allen Verletzten, und jetzt kommen ja auch noch welche zurück, kommen wir gleich zu. Das ist auch möglich. Da brauchst du dich nicht vorhinstellen und sagen, boah, jetzt ist aber wirklich Sprit mehr im Tank, das kriegen wir nicht mehr hin. Nee. Leute, du kannst gegen Augsburg und in Hamburg gewinnen. Und wenn du das machst, dann hast du nochmal 6 Punkte on top und dann ist alles in Ordnung. So, dann hat es in der Champions League halt nicht geklappt, dann kannst du, wie du gesagt hast, im Winter reagieren, aber dann kannst du trotzdem auch gut ins neue Jahr brettern. Ist auch nicht lange Pause, ne? Ist eigentlich gar keine Pause. Eigentlich ist wie eine Länderspielpause.
Ja, ich glaube, am 9. ja schon weiter. Eine Woche mehr, aber mehr ist es nicht. Du hast am 20. das letzte Spiel gegen den HSV.
Und am 9. gegen Dortmund schon.
Und am 9. Freitag ist schon wieder Dortmund. Ja, sind 3 Wochen.
So, und gerade mit dem Ausblick, das neue Jahr beginnt mit einem Dortmund-Spiel, gewinn einfach diese beiden Spiele. Da kannst du dir so viel Ruhe auch mit erkaufen. Das ist ja bei solchen Spielen wie gegen Wolfsburg auch immer das Ärgerliche. Genau, was du gerade gesagt hast, diese Ängste, die du gerade beschrieben hast, oder was passiert dann, wenn du gegen Wolfsburg gewonnen hättest, dann wäre auf diesem Leipzig-Spiel gar kein Druck. Das ist jetzt nur durch dieses Wolfsburg-Spiel einfach wieder gekommen, weil obwohl wir eigentlich in den letzten 5 Spielen in der Liga gut dastehen. So, die Eintracht hat nämlich ihre Spiele gewonnen. Aber durch solche unnötige Scheiße bringst du halt dich dann genau wieder in so Situationen. Du wirst in Leipzig 3-1 verlieren und gegen Barcelona steht es wahrscheinlich nach 20 Minuten auch 2-0, weil die nicht vergessen haben. So, und das ist eigentlich völlig normal, aber dann steigert sich der eine oder andere vielleicht rein durch den Kontext der Negativ-Highlights aus der Hinrunde.
Ja.
Und dann hast du gegen Augsburg ein Druckspiel und das ist scheiße. Das ist halt einfach scheiße, weil eigentlich sollte man sich freuen, das ist das letzte Heimspiel des Jahres, machbarer Gegner, come on, so mäßig. Und dann hast du eine überragende Auswärtsfahrt nach Hamburg, wo jeder wirklich seit Jahren mal wieder drauf gewartet hat. Die Eintracht beim HSV spielt, da werden safe 10.000 Frankfurter sein, so was ich so mitbekomme, wie viele Leute sich neutrale Karten besorgt haben. Und dann hättest du, keine Ahnung, mit einem Auswärtssieg in Hamburg vor 10.000 Frankfurtern einen überragenden Jahresabschluss und jeder würde sich freuen, wie er sich zwischen den Jahren entspannt hinsetzen kann, sich vollfressen kann und gucken kann, wie die Eintracht sich auf dem Transfermarkt vollfrisst.
Ja gut, so viel Transfermarkt ist ja nicht, der fängt ja auch erst am 1. Januar an.
Aber das wird sich schon, also da werden sich schon Dinge zuziehen, sag ich mal.
Ja, aber ich glaube, das war der wichtige Punkt, den du gerade aufgeführt hast. Man hat sich da jetzt selbst unnötig unter Druck gesetzt. Man muss ja auch dazu sagen, das ist am Ende des Tages ja gegen Wolfsburg noch gut gegangen, weil du diesen Elfmeter da in der Nachspielzeit noch bekommst. Ansonsten wäre das ja noch viel desaströser, die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden würden. Also du hast es unnötig aufgeladen an der Stelle, wo du es vielleicht gar nicht hättest zu aufladen müssen, weil eigentlich wäre die Energie schon so ein Stück weit für die letzten Spiele von selbst gekommen, wie du es gerade beschrieben hast.
Ja. Gut.
Ja.
Wir reden hier beim Tabellen 14. Ne?
Ja, also gefühlt ja.
Komisch auch irgendwie.
Tatsächlich sind wir Platz 7.
Ja. 2 Punkte hinter Platz 4.
Ja, das Einzige, was mich stört, wenn ich auf diese Tabelle gucke, ist, dass da auf dem 5. Platz auf einmal Hoffenheim steht, wo ich überhaupt nicht weiß, wo die auf einmal hergekommen sind.
Die spielen leider guten Fußball, da können wir froh sein, dass wir so früh da gespielt haben.
Ja gut, und sie haben den aktuellen Nationaltorhüter, das ist natürlich auch nochmal wichtig. Ja, gute Nachricht für uns. Heute in der Spieltagspressekonferenz hat Dino Topmöller gesagt, dass er eigentlich auf alle Spieler zurückgreifen kann, außer auf Johnny Burkhardt. Das heißt, Larsson und Usun auch beide wieder im Mannschaftstraining. Und er hat sogar gesagt, je nach Training morgen, die Pressekonferenz war heute, also es geht um das Freitagtraining, könnte es sogar sein, dass einer beide Spielzeit am Samstag sammeln können. Das ist doch mal eine positive Nachricht, oder?
Tatsächlich. Ich glaube, dass es wirklich, wirklich wichtig ist, dass man da auch wieder Optionen hat. Bei Usun war es ja wirklich bitter, dass er genau in diesem Flow war und dann verletzt worden ist oder sich verletzt hat. Und dann hofft man halt irgendwie, dass er schnell wieder reinkommt und dass das irgendwie jetzt kein Abbruch ist oder dass er lange braucht, bis er wieder komplett im Flow ist, sondern vielleicht ist er derjenige, der diese von mir erwähnten Spiel entscheidet und mit Larsson hast du eine dringend benötigte Option auch auf der Doppel-6, weil da ist sich ja auch nicht einig und da hast du einen Skiri, der scheinbar immer noch mit sich hadert. Deswegen wichtig, dass die beiden wieder da sind.
Ja, wäre auch, glaube ich, ganz gut, wenn Larsson da dann wieder so ein bisschen Rhythmus findet, weil wir müssen ja auch drüber reden, dass irgendwann demnächst startet dieser Afrika-Cup, ne? Wann fängt der an? Weißt du das auswendig?
Im Januar irgendwann, ja.
Afrika Cup 2025 Spielplan. 21.12.
Ach, guck an.
Steht hier. Sonntag, 21.12. Marokko gegen die Komoren.
Na dann. Das ist natürlich auch krass dann für die Teilnehmer. Nichts mit Pause.
Nö, je nachdem. Du hast ja an dem Wochenende.
Ist es ja doch eine Länderspielpause, wie wir gesagt haben.
Ja.
Die leider noch ein bisschen in die Saison reinklatscht dann. Ich sag die Wahrheit, auch ähnlich wie bei Wahi, bei Skiri war ich auch lange dabei, ihn zu verteidigen. Ich halte ihn auch weiterhin für einen guten Kaderspieler. Aber diese prägende Rolle, die man ihm zugetraut hat, der muss man auch festhalten, nie erfüllt.
Nee, ist richtig.
Deswegen ist das Drama, dass der jetzt im Januar auch nicht da ist, auch nicht mehr ganz so groß. Chaby ist halt schlimmer.
Das definitiv, ja.
Das definitiv. Aber gut, auch jetzt schwer zu bewerten, weil wir nicht wissen, was im Winter noch passiert. Vielleicht leiht man auch wieder jemanden, das haben wir in der Vergangenheit auch oft gesehen. Hat jetzt nicht immer geklappt, aber meine Güte, es steht auch wieder ein Turnier vor der Tür, wo du das Gefühl hast, okay, vielleicht will ein anderer Spieler noch Spielpraxis haben oder Stammspieler sein, weil er noch zum WM will. Also von daher, es wird Optionen geben und es wird einen Plan auch geben, wie man in die Rückrunde gehen will. Und es werden auch Gespräche stattfinden, die man vielleicht jetzt öffentlich nicht so kommentiert. Also von daher, abwarten. Das ist halt trotzdem das Nervige am Fußball. Wir müssen es abwarten. Wir wissen es nicht. Also weil die Bewertung von all dem kann sich halt schnell ändern in die eine oder in die andere Richtung.
Ja. Also da wird auf jeden Fall was passieren müssen. Wie gesagt, ich finde es, glaube ich, ganz gut, wenn Larsson da einfach jetzt schon mal ein paar Spielminuten sammeln kann, weil gerade, wenn man sich anguckt, dass wir ja auch ins neue Jahr mit drei englischen Wochen in Folge reinstarten, ist es auf jeden Fall wichtig, da Spieler zu haben, die im Rhythmus sind. Und den wirst du ja in diesen drei Wochen Winterpause nicht komplett verlieren. Aber was machen wir denn jetzt mit dem Leipzig-Spiel? Du hast gesagt, die Eintracht kriegt da Fett auf den Sack. Ich glaube, an einem guten Tag kannst du auch Leipzig irgendwie ärgern. Aber diesen guten Tag musst du halt irgendwie haben. Das ist das Ding, wo ich das größte Fragezeichen gerade dran mache. Schaffen wir es, diesen guten Tag da irgendwie zu produzieren?
Ich glaube nicht dran. Also ich glaube, dass du da mehr im Flow sein musst, als es die Eintracht gerade ist. Aber vielleicht ist genau das die Chance, dass man nichts erwartet und die Eintracht da so ein bisschen abwartend agieren kann, was ja scheinbar auch die Topmanners bevorzugte Strategie ist, die ich vorhin in Heimspielen kritisiert habe. Hier soll er es ruhig machen. Lauf hier ohne Stürmer auf, überleg dir irgendwie, wie du die Räume hinter der Leipziger Abwehr nutzen kannst und guck, ob du mit ein bisschen Spielglück ja vielleicht wirklich was holen kannst. Also für unmöglich erachte ich das auch nicht. Aber es ist nicht so, dass ich dem Spiel entgegenfieber, sondern ich habe ja gesagt, das wichtigste Spiel für mich jetzt in den nächsten Wochen ist Augsburg daheim. Ich freue mich aufs Auswärtsspiel in Hamburg. Aber Leipzig ist halt auch mal so ein Sonderspiel, weil das so ein Spiel ist, wo ich sage, da fahre ich nicht hin. Auch aus Prinzip nicht, das will ich mir nicht geben. Ich war einmal dort, um das mal zu sehen. Und das, ich will und kann nicht nach Leipzig fahren. Und will das auch gar nicht wahrnehmen. Ich gucke das Spiel auch ungern, weil man damit konfrontiert ist. Mit diesem ganzen Bohai und dieser Art und Weise, wie in Leipzig Fußball gelebt wird, in Anführungszeichen. Das will ich nicht sehen, das tut mir nicht gut. Ich hasse es auch, ehrlich gesagt. Ich werde das Spiel natürlich gucken, aber es ist trotzdem immer wieder so, dass Leipzig ein Ärgernis bleibt in der Bundesliga, dass du da überhaupt keine Lust hast, irgendwie das mitzubekommen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hat, ey, geil, jetzt haben wir Leipzig. Also es ist nicht mehr so, dass du dann so ein doppeltes Gefühl hast, solltest du da gewinnen, sondern denkst du, ja gut, jetzt haben wir gewonnen. Ich will mich trotzdem weiter nicht mit Leipzig beschäftigen.
Ich kann das zu 100% nachvollziehen. Ich war da noch nie. Ich habe auch kein Interesse, da hinzufahren. Ansonsten geht es mir ja ziemlich genauso wie dir auch. Also hab kein großes Interesse an diesem Spiel. Man guckt es natürlich, weil man seinen eigenen Verein unterstützen will und weil man das sehen will, aber es fühlt sich alles in allem sehr, sehr merkwürdig an. Und das ist auch so ein, da bin ich mir sicher, ein Gefühl, was bei mir nicht weggehen wird. Das habe ich auch bei anderen Mannschaften, aber nicht so extrem wie da.
Ja, es ist ärgerlich. Am Ende bin ich, was die Emotionen betrifft, glaube ich, auf der sicheren Seite, weil, wie gesagt, ich erwarte nichts, ich habe keinen Bock drauf. Das heißt, für mich würde sich auch keine neue Stufe anzünden, wenn wir da verlieren. Also da wären meine Bewertungen von dem, was ich jetzt hier sage, nicht anders. Und das wäre zum Beispiel bei einem Augsburg-Spiel anders. So, da würden sich schon Bewertungen in eine gewisse Richtung ändern. Nach dem Leipzig-Spiel wird es 1-1 gleich bleiben.
Ja,
egal, ob wir da gewinnen oder verlieren oder sonst irgendwas, sondern das ist so. Das sind, wie gesagt, das sind nicht die Spiele, die mich triggern. So, du kannst von mir aus, und ich finde auch falsch, was geschrieben wurde an gewissen Stellen, dieses, es wäre alles in Ordnung, wenn die Eintracht 2-3 Highlights gehabt hätte, wie wir das aus der Vergangenheit kennen, entweder im Pokal oder in der Champions League. Da widerspreche ich tatsächlich. Weil mir geht es nicht um die Highlights. So, du kannst von mir aus, dann gewinnst du halt mal 5-1 gegen Bayern. Das hilft mir überhaupt nicht, wenn du danach 3 Spiele in der Bundesliga verlierst. Da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. So, es geht darum, irgendwie ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass eben nicht die Highlight-Spiele die sind, die eine Saison entscheiden, sondern diese grauen Spiele in Heidenheim. Das sind die 2 Punkte, die fehlen. Zu Hause gegen Union Berlin fehlen 3 Punkte. Gegen Wolfsburg fehlen 2 Punkte. Das sind 7 Punkte. So, und du kriegst, wenn du gegen Bayern gewinnst, keine 7 Punkte, sondern 3. Die will ich. Will die 7 Punkte haben und nicht die 3. Deswegen, geh mir weg mit Highlight-Spielen. So, gewinn gegen Augsburg.
Ja, also es ist schon schön, wenn du das ein oder andere Highlight drin hast, aber ansonsten gebe ich dir da vollkommen recht. Du hast viel mehr mittlerweile von diesen grauen Spielen, wo es halt, wo du dich halt fett fressen kannst und gegen die Top-Mannschaften, klar, wenn du da halt mal einen mitnimmst, ja, aber du hast halt keine 12 Top-Mannschaften in der Liga.
Ja, ja eben. Das ist ja.
Wie würdest du denn gegen Leipzig dann aufstellen? Ähnlich oder gleich, wie wir es am Wochenende
die,
gegen Wolfsburg
die Aufstellung kannst du, jetzt kannst du sie nehmen. Nimm die, wenn du das willst.
Die gegen Wolfsburg? Oder die gegen Heidenheim?
Nee, die gegen Wolfsburg jetzt. Nimm einfach dieselbe.
Das heißt auch...
Bahoya, Knauf, Schnelligkeit, let's go, Doan, Einzelaktion, Götze ein bisschen sortieren, vielleicht Dahoud für Skiri. Aber ansonsten würde ich so belassen.
Okay. Ist eigentlich auch, ich kann das gar nicht oft genug nochmal würdigen, wie sehr ein Modahut, den wir eigentlich ja, also ich hatte den zumindest nicht auf meinem Zettel, für mich war der komplett raus, dass der da jetzt dann doch sich wieder so reingearbeitet hat und da eigentlich schon fast mehr Stammspieler ist als andere.
Ja.
Ist auch, glaube ich, gerade in der aktuellen Situation mehr als wichtig.
Ja. So ist es.
Ich wäre aufstellungstechnisch bei dir. Möchtest du einen Tipp abgeben oder lassen wir das
aus? Die Frage hat sich ja in den letzten Jahren hier immer gestellt. Also ich habe ja früher immer so getippt, wie ich dachte. Dann wurde ich dafür kritisiert. Dann habe ich eine Zeit lang so getippt, wie ich es will. Welchen Tipp willst du haben?
Ja, lass uns mal einen realistischen Tipp machen, was du glaubst, wie das Spiel ausgeht. Einfach damit
3-1 für Leipzig.
Okay. Ja, ich hätte sogar gesagt 4-1. Was jetzt auch für mich nach wie vor nicht schlimm wäre, ich könnte mit diesem Ergebnis
große Zuversicht in den Eintracht-Podcast-Studios.
Ja, ich glaube, in unserer 15-jährigen Podcast-Geschichte ist es das erste Mal, dass wir tatsächlich gegen die Eintracht tippen. Aber ich glaube, es hilft uns einfach auch so ein bisschen mit einem realistischen Blick da ranzugehen.
Und jetzt, wir wissen alle, was jetzt passiert. Also die Eintracht wird da 4-1 gewinnen.
Ja, und wird dann 3-0
zur
Halbzeit von Augsburg aufgefressen.
Ja, das ist genau das. Die Eintracht gewinnt jetzt in Leipzig und in Barcelona, um dann 2-0 gegen Augsburg zu verlieren.
Ist Sandro Wagner eigentlich noch Trainer in Augsburg? Ich weiß es nicht.
Nein.
Ja, natürlich. Sie wechseln
Manuel
wieder.
Manuel Baum.
Ah, ja, okay. Dann liegen wir locker 3-0 zur Halbzeit gegen Augsburg zurück. Sie hörten es hier zuerst.
Fußball ist auch anstrengend. Es bleibt anstrengend, weil das ist doch das Ding, dann wird das Spiel am Samstag angepfiffen, dann schießt die Eintracht an Pfosten, dann bist du trotzdem wieder drin. Und denkst, ach geil, wenn wir jetzt hier gewinnen, dann kommen wir an Leipzig ran. Wenn du dann noch gegen Augsburg gewinnst, dann bist du wieder fett drin. Das ist immer das Gleiche.
Ja, und dann stehen sie
das
dann 90 Minuten.
Das ist immer dieselbe Spirale, dass du dir einredest, ja, das ist mir egal, ja, ja.
Ja, ja.
Als wenn es mir egal ist.
Und dann stehen sie nach 90 Minuten mit 25 Ecken da, aus denen nichts geworden ist. Und ich habe die Hasskappe des Jahrhunderts.
Das ist es doch.
Mann. Ah, warum tun wir uns das eigentlich jedes Wochenende an? Kannst du mir das erklären?
Wegen so Sachen wie Sevilla.
Ja, okay, das ist ein Argument. Das ist definitiv ein Argument. Aber es ist schon eigentlich ungesund, was wir hier tun, oder?
Ich habe da noch kein abschließendes Urteil. Das können wir dann bewerten, wenn wir mal 80 sind und machen ihn.
Falls wir so alt werden. Ja.
Eigentlich lustig, gell, wenn du dir vorstellst, irgendwann werden wahrscheinlich auch 80-jährige Podcasts machen, weil die so aufgewachsen sind.
Ich dachte, wir stellen uns vor, dass wir mit 80 immer noch im Stadion rum sind und dann sind wir diejenigen, die mal Rollatoren werfen.
Davon gehe ich fest aus, das erachte ich auch als sicher, das gibt es ja auch heute schon, aber es wäre auch lustig, wenn wir in 40 Jahren noch Eintracht-Podcast machen und dann gucken, wie wir dann, das haben wir ja schon alles gesehen, ist nicht so schlimm, oder ob wir noch sauerer sind, man weiß es nicht.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir hervorragende so Fensterrentner abgeben könnten, oder?
Ja, da hätte ich auch Bock drauf. Sind wir eigentlich jetzt schon?
Ja, eigentlich schon. Ja, nur halt ohne die Korthose und das Schießer-Feinripp-Unterhemd. Und der Rest kommt schon ganz gut hin. Liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt es doch mal in die Kommentare. Wenn ihr wollt, dass es auch in 40 Jahren noch einen Eintracht-Podcast, eine Rentner-Edition gibt, dann lasst uns doch sehr gerne wissen, dass wir wenigstens wissen, wie wir unser weiteres Leben planen müssen, dass es dazu kommen kann oder halt eben auch nicht. Ja, ich glaube, Barcelona brauchen wir jetzt noch nicht so viel drüber zu sprechen. Ist nächste Woche, wird auf jeden Fall auch irgendwas zwischen absolutem Highlight oder komplettem Desaster. Die Skala ist da relativ breit. Bist du vor Ort?
In Barcelona, ja.
Ja,
okay. Montag bis Mittwoch.
Hervorragend. Wie war das mit der Karten-Thematik? Weil da gab es ja auch die wildesten Storys, die ja schon irgendwie rumgingen, dass man da irgendwie stärker kontrollieren will und dass wenn rauskommt, dass heimische Fans ihre Karten im Heimblock oder in den neutralen an Eintracht-Fans weiterverkaufen, dann gibt es Vereinsausschlüsse und lebenslanges Stadionverbot und sie werden verklagt bis zum Umfallen. Wie schwierig war es tatsächlich, an Karten zu kommen?
Das kann ich dir diesmal gar nicht sagen. Ich habe ganz normale Gästekarten.
Okay.
Aber es war, also ich habe auch Leute, die ganz normale Karten sich gekauft haben. Wie das dann vor Ort ist, ob es kontrolliert wird, weiß ich nicht, aber die Karten haben sie auf jeden Fall schon. Okay. Das war nicht so schwierig. Da konnte man sich auf jeden Fall mit denselben Mitteln wie damals eindecken. Ich glaube nicht, dass so viele da sein werden. Ich meine, das Stadion ist ja auch irgendwie kleiner, weil es noch nicht fertig ist.
Ja, 48.000 dürfen in Summe, glaube ich, rein, hatte ich gelesen, wegen hier Auflagen.
Ich habe auch viele, viele Leute gehört, die gesagt haben, ich fahre nicht hin, weil ich will mir das Erlebnis nicht kaputt machen. Das kann ich ein bisschen verstehen, ja. Aber meine Güte. Alleine für die 0,01%ige Chance, dass die Eintracht da wieder gewinnt und dann Barcelona wahrscheinlich mit der Eintracht bis an ihr Lebensende nichts mehr zu tun haben will. Alleine dafür will ich dahin. Und das ist Eintracht Frankfurt Champions League. Da bin ich immer noch humble genug, das mit Ehrfurcht zu genießen.
Ja, kann ich verstehen. Das sind nach wie vor dann doch die Momente, die man irgendwie mitnehmen will, weil man halt einfach davon ausgehen muss, dass das kein Dauerzustand ist. Auch noch nicht in den nächsten Jahren. Da muss noch ein bisschen mehr passieren. Ja. Von daher, liebe Hörerinnen und Hörer, stellt euch schon mal drauf ein, nächste Woche auch automatisch wieder eher so in der zweiten Wochenhälfte die Aufnahme. Den genauen Termin müssen wir noch redaktionell festlegen. Ja, aber stellt euch schon mal drauf ein, logischerweise Dienstag Kütter nix. Und dann, ob das jetzt der Mittwoch oder der Donnerstag wird, das werden wir noch beraten und dann seht ihr ja, wenn die Folge irgendwie kommt und dann werden wir mit Sicherheit auch sehr intensiv über dieses Augsburg-Spiel sprechen und die Wichtigkeit dann da auch nochmal herausstellen, weil bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, damit haben wir soweit auch alles besprochen, es sei denn, du hättest noch irgendwie einen Late-Entry-Thema, was du hier unterbringen möchtest?
Nee, ich glaube, es ist alles gesagt und wir werden jetzt gespannt verfolgen, was bis Jahresende passiert.
Das auf jeden Fall. Da haben wir noch das ein oder andere zu besprechen und da kommt auch noch das ein oder andere für uns auf jeden Fall Highlight-Spiel und dann lassen wir euch jetzt erstmal in den Rest der Woche. Wir wünschen euch eine angenehme Restwoche. Wir wünschen euch ein schönes Fußballwochenende. Wenn ihr nach Leipzig fahren sollt, versucht es, soweit es geht, zu genießen und euch mehr auf die Eintracht zu fokussieren und den Rest drumherum so ein bisschen zu ignorieren. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut!